Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in unserer Vortragsreihe Ideen, die die Welt verändern, veränderten. Mit wem haben Sie es heute Abend zu tun? Zuerst einmal darf ich kurz mich vorstellen. Mein Name ist Volker Friedrich, lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen für Sie, Semester um Semester diese Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren und ein bisschen zu moderieren. Wir sind, glaube ich, in der 15., 16. Folge dieser Reihen. Wenn Sie interessiert, was bisher geschah, dann können Sie das nachhören. Im Internet haben wir rund 150 Vorträge mittlerweile vorrätig. Ich lasse gleich mal ein paar Kärtchen rumgehen. Da steht hinten drauf die Adresse, die URL, auf der Sie das Ganze finden. Und vielleicht haben Sie ja Lust, das eine oder andere anzuhören. Von unserem heutigen Referenten finden Sie dort noch nichts. Wir haben zu Gast Professor Thilo Rothacker. Er lehrt ebenfalls an dieser Hochschule, und zwar Illustration. Was sollten Sie über diesen Mann wissen? Ich könnte jetzt Abendfüllendes erzählen und wahrscheinlich wird ihm bei dem Gedanken Angst und Bange, dass ich das täte. Aber was sollten Sie von ihm wissen? Er hat studiert an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und hat, glaube ich, sein Handwerk maßgeblich bei einem Mann namens Heinz Edelmann gelernt. Der ist vielleicht den einen oder anderen von Ihnen als Name geläufig, wenn Sie sich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen, Illustration. Falls nicht und ich Ihnen sage Yellow Submarine, dann wissen Sie, wie Heinz Edelmann illustriert hat. Der Film zum Beatles-Album, den kennen Sie vielleicht noch. Ja, Thilo Rothacker ist als Illustrator in der Praxis unterwegs. Sie können seine eigenen Illustrationen in sehr vielen Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen sehen, nicht nur deutschen wie der Frankfurter Allgemeinen oder dem Spiegel, sondern auch international. Ob im New Yorker oder in Paris, ist es was?
Le Monde.
Le Monde. Ne? Also, das ist doch fast die ganze Welt. Ja. Nun denn, also, so viel vielleicht mal zu dem, was Herr Rothacker so auf dem Kasten hat. Und er wird Ihnen heute Abend über eine Idee erzählen, die die Welt in seinen Augen zumindest und womöglich hinterher auch in unseren verändert hat, nämlich über die Perspektive. Mal schauen, welche Perspektiven er uns so anbietet. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Rothacker.
Guten Abend. Guten Abend tatsächlich. Also jetzt, es war mir entfallen, dass die Vortragsreihe heißt Ideen, die die Welt verändern, aber ich bin beglückt, weil genau das trifft es eigentlich. Und zwar, ich finde, deutlich stärker als der Carmen Vortrag schon über Atomkraft. Also worüber ich heute gerne sprechen will, ist viel einflussreicher als Internet. Internet ist ein Picknick dagegen. Was damals passiert ist, bestimmt unser Leben bis heute. Was wir hier sehen, übrigens, ich muss mich jetzt ganz kurz, weil wir hier standen und noch Smalltalk gemacht haben, muss ich mich bedanken für den super Einstieg. Herr Friedrich hat gerade gesagt, da gibt es ein Moiré, da ist unten ein Moiré. Und das waren Höhlenmenschen, die hatten keinen Moiré und die hatten auch, ich sage ja, die haben das mit Letra Z gemacht damals. Nur tatsächlich, was wir hier sehen, ist eine Höhlenmalerei. Und ich komme darauf später nochmal zurück, denn was diese Menschen bewegt hat, zu Zeiten, in denen es wirklich Wichtigeres gab, als die Wände zu dekorieren, wird nachher noch wichtig und führt noch zu einer weiteren Erkenntnis. Denn hier ist doch der erste Schritt schon passiert, der im Menschen wohnt, Dinge abzubilden. Die Welt, das dreidimensionale Empfinden, zweidimensional abzubilden. Hier, jeder kennt ägyptische Kunst, Was die Perspektive angeht, und darum geht es ja heute Abend, kurze Worte, einfach technisch, weil was ägyptische Kunst angeht, man sieht, die figürliche Darstellung der ägyptischen Kunst ist sehr ikonografisch. Das heißt also, alle Figuren sind auf einer Standlinie angeordnet und wirken sehr flach. Das war nicht, weil die es nicht besser konnten, obwohl vielleicht ist das nachher noch die Frage. Ich fürchte, sie konnten es nicht. Was man dazu sagt, also der kunstgeschichtliche Begriff dafür ist Aspektive. Und das hat mit Perspektive in unserem räumlichen Verständnis erstmal gar nichts zu tun. Die Aspektive war einfach das Bestreben, den Menschen so komplett wie möglich abzubilden. Das heißt also, das deutsche Wort auch ist eigentlich Flachsicht, für die flachsichtige ägyptische Kunst. Hier sind die Gesichter immer im Profil, der Torso ist immer frontal und die Hüfte ist wieder im Profil. Die Männer haben die Beine geöffnet. Das ist kanonisiert, also das ist ganz strengen Regeln folgend, machen einen Schritt nach vorne. Die Frauen haben die Beine zusammen, die Männer sind ockerbraun, die Frauen sind heller. Immer. Man sieht hier zum Beispiel, Verzeihung, man sieht hier zum Beispiel den Stuhl, auf dem die Nefertiti sitzt, und der ist nicht im Ansatz ikonografisch, das war gar nicht der Anspruch. Wollten das gar nicht haben. Es ging nur darum, Thron, naja, anmutungshalber Gold, große Macht, Nefertiti sitzt drauf. Umso erstaunlicher ist es, finde ich, was die griechische Darstellung von der Welt, das ist die Darstellung der Welt. Das, ich meine, was ist Kunst? Warum tun wir, was wir tun als Künstler? Wir bilden die Welt ab. Das muss keine Interpretation sein. Das stilbildende Element hier ist natürlich die Bedeutungsperspektive, auf die ich jetzt zu sprechen komme, auch in den folgenden, bei den folgenden Beispielen. Das Interessante, finde ich, nur bei der ägyptischen Kunst ist, die Menschen sind, es gibt keinen Hintergrund, der perspektivisch gestaltet ist. Die Menschen stehen normalerweise, die dargestellten Wesen und auch die Schriftzeichen stehen normalerweise vor einem weißen oder homogen gefärbten Grund, meistens weiß. Wir sehen hier beim nächsten, wenn Perspektive oder Tiefe erzeugt werden soll bei den Ägyptern, dann sieht man hier diese Krieger, und das war hochökonomisch, denn einfach auf der gleichen Standlinie wurden die gestaffelt, so wie man Papier aufeinander stapeln würde. Und das hat die Tiefe erzeugt. Was hier auffällt, auch in der Darstellung, ist sehr heutig und sehr modern, gleicht eigentlich den modernen Comics, mit einer starken Outline, einer starken schwarzen Outline, wie was Donald Duck oder Timon Struppi, und innen drin farbig gemacht. Nur nichts ikonografisches, nichts isometrisches whatsoever. Hier zum Beispiel dieser Streitwagen. Jetzt ist hier schon fast frivol, sind die etwas kleiner. Das hat allerdings, und das schafft ungewollt Tiefe, ist aber ungewollt, weil die sind einfach nicht wichtig. Deswegen sind die kleiner, das ist die Bedeutungsperspektive. Was mich beschäftigt, wenn ich ägyptische Darstellungen des Lebens sehe, ist, dass ganz klar wird, dass die nicht doof waren. Das wissen wir alle, dass sie nicht doof waren, nur man kann in den Darstellungen zum Beispiel ägyptischer Kunst bis heute Tiere, Boote, Technik, Tiere vor allen Dingen zoologisch genau einordnen, bis heute. Das sind hochexakte Darstellungen. Nur in der Darstellung des Menschen waren sie von was anderem und einer anderen Priorität bestimmt. Und das war das Stilmittel der Bedeutungsperspektive. Ich gehe hier eins weiter. Wir gehen den Weg hin zur Entdeckung der Perspektive, also dieser Quantensprung, der passiert sein muss irgendwann. Das hier ist ein römisches Mosaik, wo Sie problemlos sehen können, dass es alles relativ flach ist. Die Menschen stehen in kanonisierten Darstellungen da. Das ist also wie Playmobil-Männchen, nur halt anders. Also keiner,
die Füße sind alle im Prinzip gleich. Der Faltenwurf ist kanonisiert, das ist ikonografische Darstellung von Würdenträgern.
Wobei, jetzt noch eine kleine Anmerkung, da tut man den Römern auch ein bisschen Unrecht, jetzt, wenn ich das als Beispiel für Zweidimensionalität nehme, denn in den Villen von Pompeji hat man, also alles, was übrig geblieben ist, waren die Sachen, die man noch sehen kann von römischer Malerei. In den Villen von Pompeji waren tatsächlich perspektivische Darstellungen, Figuren im Vordergrund und im Hintergrund sich perspektivisch fortsetzende Gartenlandschaften. Also das haben die Römer beherrscht. Ich komme nachher nochmal drauf, was die Alten sonst alles noch beherrscht haben und wer sich auf die Suche begeben hat nach dem alten Wissen. Sie sehen hier ein ganz klassisches, ich finde das, ich habe Bilder recherchiert, ich habe den Vortrag vorbereitet mit Bildrecherche und ich dachte mir, das ist ein fantastisches Beispiel für die merowingische Kunst, die Bedeutungsperspektive. Die drei Könige beraten über die Einnahme von Konstantinopel. Das ist der Titel des Freskos. Und natürlich, die drei Könige sind, auch wenn sie jetzt nicht direkt Auftraggeber sind, das kann man nur vermuten, auf jeden Fall haben sie richtig was zu melden gehabt damals, also sind sie riesengroß. Da unten wird dann noch das Schlachtengetümmel gezeigt und beachten Sie die Feste, die Festung, die Darstellung der Festung, da würden Sie Ihrem vierjährigen Kind sagen, ja, aber wir gucken mal, 5 Jahren, da geht es viel besser. Tatsächlich damals, das war ein Profikünstler, der war wahrscheinlich sogar teuer, hat Rot verwendet, Rot ist eine teure Farbe gewesen damals, also das war absolute Profiarbeit. Also die Frage ist, waren die doof? Nee, waren sie nicht. Die sind ja auch nicht gegen Bäume gelaufen. Die hatten perspektivisches Empfinden. Die hatten nur das Problem, sie konnten kein zweidimensionales Bild davon machen. Das ging nicht. Die Bedeutungsperspektive hier stattfindet, da kann ich noch kurz auf die Ägypter zu sprechen kommen, denn als ich erwähnte, modernes Comic, interessant bei den Ägyptern ist auch, dass zum Teil Menschen stehen vor einem, also die Bilddarstellung soll sagen, Menschen stehen vor einem See. Und die ägyptische Darstellung altägyptischer Kunst kann die Menschen in dieser Flachperspektive, in dieser Aspektive flach hinstellen und dahinter ist der See, also was uns jetzt interessiert, die Bildinformation, Menschen stehen vor einem See und betrachten ihn, der ist dann plan. Die Menschen stehen so und die Oberfläche des Sees ist dann daneben als Bildelement, wie es ja nie aussieht. Also eine komplette Negierung der echten Perspektive. Hier ein weiteres Beispiel. Beachten Sie mal das ist ein Turm. Das würden Sie nicht nach Hause schicken, hätten Sie es gezeichnet. Und die Türe geht auf. Gucken Sie mal, wie die Türe aufgeht. Das ist wie eine schlechte Theaterkulisse. Erstens hat es damals funktioniert und zweitens, die Frage bleibt, waren die Leute doof? Wie gesagt, ich weiß es. Ich weiß es nicht, würde ich sagen, aber ich komme gleich darauf zu sprechen. Sehen Sie das da? Das ist eine Darstellung eines fürstlichen Banketts. Ultra wichtige Menschen, also sehr einflussreiche Menschen, haben einen sehr teuren Künstler damit beauftragt, das zu dokumentieren. Und sehen Sie mal, beachten Sie mal bitte den Mauerverlauf. Der fängt eigentlich ganz, ganz isometrisch an mit den Zinnen. Und hier kann er nicht mehr. Er hat einfach Schwierigkeiten, das darzustellen, perspektivisch von den Tischen ganz zu schweigen. Also das ist keine räumliche Darstellung, die jeder Laie würde sich heute mehr abverlangen, als was dieser Profikünstler, der sehr, sehr viel Geld gekostet hat, damals dem dem sehr einflussreichen Fürsten geliefert hat als Arbeit. Ich glaube, gut, hier ist ein Beispiel auch, wie die eine Aneinanderreihung von verschiedenen Wichtigkeiten, und das ist ein Beispiel für die Bedeutungsperspektive. Jetzt würde ich gerne kurz einen Satz sagen dazu, was begreifen lässt, wie die Menschen damals die Welt gesehen haben. Da waren verschiedene Autoritäten, die das bestimmt haben. Nummer eins, die Kirche. Das diesseitige Leben war nur die Vorbereitung für das jenseitige Leben. Das heißt also, die Botschaft der Kirche war ganz eindeutig: Leute, macht es euch hier nicht so wichtig, ihr habt im jenseitigen Leben, das ist wichtig. Das verwalten wir. Wir haben sehr gute Kontakte. Nur tatsächlich nehmt das diesseitige Leben nicht ganz so wichtig. Nummer zwei, Aristoteles. Aristoteles sagte viele hundert Jahre davor, und das hatte damals noch Gültigkeit, nachdem der Allmächtige alle Gegenstände eigenhändig erschaffen hat, sind alle Gegenstände einzigartig. Die Position aller einzigartigen Gegenstände kann nur bestimmt werden im Bezug zum Zentrum des Universums. Eine komische Erklärung. Das hat die Welt damals bestimmt. Ich habe jetzt hier ein paar Bilder, die habe ich geschossen vor dem Wandfresko. Und Sie müssen mir abnehmen, dass ich vergessen habe, in welcher Kirche das ist, sonst hätte ich es googeln können. Ich habe hier unscharfe, etwas dunkle Bilder, die aber trotzdem erklären, worum es geht. Das heißt also, wozu hat dieses Weltbild in der Darstellung geführt? Also wenn man also diesen unglaublich teuren Maler bestellt hat, der das Wandbild in der Kirche, dieses Fresko gemacht hat, dann waren die Leute, die gut und wichtig waren, die waren groß, wie hier diese Bischöfe und Kardinäle, die unwichtig waren, wie diese Tänzer und Musiker, die waren klein. Die waren einfach tatsächlich kleiner auf dem gleichen Bild. Die Perspektive komplett, also die Perspektive, das Empfinden, das wir heute haben, komplett negierend. Hier die gleichen Bischöfe und Kardinäle, die Kirche ist groß, aber die Kirche ist nur dreimal so groß wie die Kardinäle. Und jetzt gucken Sie mal die Himmelspforte an. Da sind ganz große Engel, die stehen hier vor der Himmelspforte und die heißen willkommen ganz mini kleine Leutchen. Und die mini kleinen Leutchen, die gehen ins Paradies, und dann sind die geretteten Seelen sind riesengroß dargestellt, weil sie gerettet sind. Und über allem natürlich thront Jesus, umringt von irgendwelchen Heerscharen, nur tatsächlich bildbestimmendes Element. Würden Sie das jetzt alles in der Komplettansicht sehen, würden diese Verhältnisse noch viel deutlicher werden. Also Jesus ist doppelt so groß wie die Kathedrale drunter, oder der Dom drunter. Also mindestens. Also ein Kardinal geht ihm so ungefähr bis zur Hüfte und die Tänzer gehen nicht mal bis zu seinen Füßen. Also das sind die Größenverhältnisse auf dem Fresko. Und wenn ich irgendwann rauskriege, wo in welcher Kirche das ist, dann, also ich habe gestern noch mit Herrn Friedrich gesprochen, also ich sagte, ich weiß nicht, wo die Kirche ist. San Lorenzo ist auf jeden Fall nicht. Das hat das Bild der Zeit bestimmt. Ich habe jetzt hier ein Porträt. Der Herr heißt Abu al-Hasan. Und hat gelebt im 8. Jahrhundert in Persien und war ein Gelehrter, der wissen wollte, wie wir sehen, was wir sehen, warum wir die Dinge eigentlich sehen. Und damals, man darf nicht vergessen, kursierten Theorien, die gingen vor allen Dingen propagiert auch von den Kirchen. Gut, er hier war im 8. Jahrhundert in Persien, da war er wenigstens vom Islam und von großen Kirchen in Frieden gelassen. Also er konnte noch frei denken, nur zum Beispiel auch im Christentum des 14. Jahrhunderts war die Theorie nach wie vor, dass das Auge sende Licht aus, dass die Gegenstände beleuchtet und die reflektieren das Licht zurück und deswegen können wir das sehen. Und Al-Hassam sagte, das kann nicht sein. Er hat vor allen Dingen eines festgestellt, weil seine Theorie war folgende. Das Auge, das war auch ihm aufgefallen, das Auge ist rund im Prinzip, also das hier, das war also keine Rocket Science damals, man hat schon gemerkt, dass das rund ist. Und seine Theorie war, dass ein Gegenstand, der hier dieser Entfernung ungefähr ist, und ein Gegenstand, der in dieser Entfernung ungefähr ist, senden Licht, das sich hier irgendwo bündeln muss. Wenn irgendwas hier auftrifft, gibt es eine Refraktion, das heißt, es ist unscharf. Er hat also gesagt, ich kann nur einen Gegenstand fokussieren. Steht ein Gegenstand 5 Meter vor mir und ich fokussiere ihn, kann ich nicht gleichzeitig fokussieren, was dahinter ist. Das war die große Erkenntnis von Al-Hassan. Und er wurde dann vergessen und Brillen gab es damals nicht. Also er war als Wissenschaftler vergessen und viele Jahrhunderte danach begann ein verbotener Raubzug, wenn man so will, ein verbotener Raubzug deswegen, weil die Kirche das überhaupt nicht gerne sah. Es ging darum, dass sich verschiedene Florentiner und Menschen aus Padua auf die Suche begeben haben nach dem Wissen der Alten. Denn es war tatsächlich auch im Mittelalter, trotz aller Ignoranz, war es Common Sense, dass in Disziplinen wie Literatur, Wissenschaft und Rhetorik das Wissen der Alten unübertroffen war. Man ging nach Rom, zeichnete, studierte und überall sahen die Künstler Sachen, die sie nicht selber machen konnten. Architekten sahen, dass da gebaut wurde, was heute nicht mehr gebaut werden konnte, zur damaligen Zeit. Das Pantheon in Rom zum Beispiel. Das Pantheon in Rom ist das größte freitragende Kuppel der Welt. Und ich irre mich, glaube ich, nicht, wenn ich sage, immer noch die größte freitragende Kuppel der Welt. Es war den Menschen in der beginnenden Renaissance, habe ich recht?
In Arabien haben sie
gebaut. Das da?
Ja,
ah, so groß?
Ist so groß.
So groß wie das? Es war einfach unbegreiflich, wie konnten die dieses Ding machen und vor allen Dingen, das Pantheon stand bereits schon seit 2000 Jahren fast, seit 1500 Jahren. Unbegreiflich, hat allen Widrigkeiten standgehalten und überhaupt so groß, wie geht es? Wie man weiß, hatten die Römer Beton, die Römer haben auch den Beton erfunden, das war aus den Katakomben und Gemisch und ich weiß es nicht, weil ich kein Architekt bin. Auf jeden Fall tatsächlich, das war auch eine Errungenschaft der Römer, die Fiorentiner damals, und hier beginnt es eigentlich die Geschichte, die ich erzählen will, die Fiorentiner hatten ein riesiges Problem, die Stadt war eine stolze Republik, war voller reicher Kaufleute, die um die politische Macht gerungen haben in der Stadtrepublik. Und die hat einen riesigen Dom, der war unglaublich toll geplant, sollte die größte Kuppel der Welt haben. Nur die Baumeister hatten sich überschätzt und so war der Dom, hatte keine Kuppel und deswegen hat es da tatsächlich reingeregnet. Also war nicht mal ein Dach drauf. Ja. Dann kam, und das ist die Geschichte der Medici, Brunelleschi war von den Medici, einer reichen Bankiersfamilie aus Florenz, gefördert, so wie Botticelli. Die Medicis haben in ihrer ganzen Familiengeschichte noch weitere Künstler gefördert, wie Da Vinci und Michelangelo. Nur auf jeden Fall hier sagte Brunelleschi, ich kann das machen, ich kann diese Kuppel hinbekommen. Seine Idee war, gut, das nur am Rande, hat mit Perspektive nichts zu tun, also die Kuppel so hätte nie funktioniert. Er hat einfach ein Ei kaputt gemacht und die Kuppel war dann so konzipiert, also erst sich verbreiternd und dann die Stabilität des Eis nutzend. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Auf jeden Fall hatte Florenz seine Kuppel, auf die alle Menschen stolz waren. Und ab diesem Moment war Florenz tatsächlich auf der Landkarte. War richtig auf der Landkarte. Denn was passierte, war, hier ist das Baptistery in Florenz. Was passierte, war die nächste Entdeckung, die Brunelleschi, und da muss man sagen, er hat es nicht alleine gemacht, so wird es auf jeden Fall berichtet, Toscanelli nämlich, Toscanelli, ein Maler aus Padua, hat die Schriften von Al-Hassam studiert und sagte, Moment, es muss möglich sein, die Perspektive darzustellen, und zwar, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir darstellen. Und dieses Baptistery, das ist also dieses Mittelachse-Gebäude hier in Florenz, hat Brunelleschi durch eine sehr ausgereifte Technik oder das ist eine ingeniöse Technik versucht darzustellen. Ich finde diese Darstellung hier ein bisschen verwirrend, denn was er eigentlich gemacht hat, ist, wenn hier das zentrale Gebäude ist, in der Mitte, was er getan hat eigentlich, ist, er hat zwei Staffeleien aufgestellt. Das hier ist die eine Staffelei. Und daneben eine zweite Staffelei. So. Und das hier war eine Leinwand. Und das hier war ein Spiegel. Und er stand davor. Also uns zugewandt jetzt, dem Gebäude abgewandt. Das heißt also, er betrachtete diesen Spiegel und hat alles übertragen auf diese Leinwand und hat vertraut darauf, dass alle Proportionen richtig sein würden. Und tatsächlich, das Experiment ist gelungen, was uns heute selbstverständlich vorkommt, weil wir es gelernt haben, weil wir es so empfinden, weil wir moderne Menschen sind, war damals so eine Art Kirmes-Sensation, denn was es auch gab, und da habe ich noch ein anderes Bild, dann in diese, das ist die Leinwand, darauf wurde das Bild gemalt und das Bild ist da und stellt hier diesen Bau dar. Und die Leute stehen davor und sagen, das ist genau das Gleiche, nur noch mehr haben sie gemacht. Sie haben da ein Loch reingebohrt. Und dann wurde ein Spiegel geschwenkt, so hin und her. Oh, pardon. So, das dahinter, das da ist das Gebäude, das echte, und der Spiegel wird geschwenkt und man sieht das Gemälde und die Menschen haben gedacht, das ist der Wahnsinn. Das war für die Menschen damals Avatar in 3D und die neue Xbox, alles auf einmal. Unbegreiflich und wir lachen. Die konnten es nur einfach nicht. Das ist, mir hat mal jemand erzählt, ich weiß auch nicht, ob es stimmt, eine Ameise läuft so vor sich hin und empfindet nur zweidimensional, wenn die vom Stock runterfällt, vom Ast, dann läuft sie unten weiter und hat es gar nicht gemerkt. Sie nicht, also wenn sie auf einer Kugel laufen würde, würde sie denken, obwohl das machen wir ja eigentlich auch. Ja, man muss auch beim eigenen Vortrag nochmal mitdenken, stimmt. Was passiert ist hier, ist nach dieser revolutionären Entdeckung Brunelleschis, man sagt dazu Zentralperspektive, das heißt einfach, darauf komme ich gleich bei Alberti noch zu sprechen, die Entdeckung der Zentralperspektive, einfach, was ist Perspektive? Perspektive definiert Gegenstände im Verhältnis zum Betrachter messbar zu machen. Ob das war damals mathematisch. Wir empfinden das heute automatisch. Und naja gut, es gibt Kinder, die machen, das kennen Sie, oder vielleicht haben Sie es selbst gemacht, die machen ein Haus und dann ist da eine Türe oder so und dann ein Fenster und der Schornstein ist dann so. Weil das ist zu komplex. Das ist für ein vierjähriges Kind im Kindergarten zu komplex, dass der Schornstein so drauf muss. Das ist eine zu komplexe Leistung. Hier auf jeden Fall Nachdem die Perspektive geknackt war, sozusagen, ist hier ein Beispiel von Masaccio. Und Masaccio gilt eigentlich als der Renaissance-Künstler, der, wir sind jetzt hier 1427, man kann sagen, Brunelleschi hat kurz nach der Fertigstellung des Doms diese zentralperspektivische Darstellung, also 1425 ungefähr, entwickelt. Und hier hat Masaccio auf der Kirchenwand ein surrealistisches Gemälde gemacht, dass die Menschen dachten, das ist ein Loch in der Wand. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt hier gerade im 15. Jahrhundert, die liefen alle eher Ton in Ton rum und so richtig spannend war das alles nicht, außer wenn man da im Wald oder so. Also das war für die, was man heute auch man Trompe-l'œil nennen könnte, ist aber viel gesehen heute. Damals war das der Hammer. Also wie ein Loch in der Wand und man sagt dazu eigentlich, dass Masaccio hat die mathematischen Grundsätze der Perspektive also so gut begriffen und umgesetzt, dass das gilt als die erste mathematisch korrekte Umsetzung der Perspektive. Und zwar, was sehen wir auf dem Bild? Das ist jetzt ein Detail, ich habe noch ein anderes. So. Was auf dem Bild passiert, ist Folgendes. Alle Perspektivlinien konvergieren, wie bei der optischen Pyramide von Al-Hassan. Alle Linien konvergieren an einem Punkt. Und der Punkt, um die Wirkung zu verstärken, ist die Augenhöhe des Betrachters. Und so ergibt sich, so entsteht die, nein, wir sind in der Frührenaissance. Hier entsteht für den Betrachter den Eindruck, mein Gott, ich werde optisch getäuscht. Das war Zauber. Die Malerei hat sich so sofort da weiterentwickelt. Und was hier das Bild verstärkt, ist, wenn Sie beachten wollen, die ganze Wirkung des Bildes beruht darauf, dass wenn das das Querformat ist, baut sich hier eine perspektivische Darstellung von Architektur auf. Da steht der liebe Herr Jesus mit Jüngern. Das ist die eine Perspektivlinie, die kongruent ist mit der Linie des Betrachters. So war das Fresko gemalt und so hatte man, man war im Bild. Das war unerhört. Das heißt, den Menschen ist der Hut weggeflogen. Hier sind noch, da habe ich eine Darstellung gefunden, in der das noch etwas genauer da dargestellt ist, einfach tatsächlich, die Menschen haben sich mathematisch damit auseinandergesetzt. Wir können das heute, und zwar automatisch. Also ich denke, hier im Raum ist niemand, auch wenn er der schlechteste Zeichner der Welt ist, der nicht Objekte in Relation zueinander im Raum zweidimensional abbilden kann. Die Folge war tatsächlich, den Menschen wurden die Augen aufgerissen. Die Motive, die Malerei hat sich weiterentwickelt, die Motive waren immer noch religiös, nur jetzt plötzlich wurde mehr Wert gelegt auf die realistische Darstellung von Architektur. Also ganz tollen Palazzi hier zum Beispiel, mit allen Details der Architektur isometrisch perfekt dargestellt. Hier noch etwas flach, wir kommen jetzt gleich noch zu ein paar anderen Beispielen, nur vor allen Dingen, was passiert ist, und das ist, glaube ich, die größte Errungenschaft und die ganze Krux an allem, was ich heute Abend erzähle, ist, dass der Mensch rückte plötzlich in den Mittelpunkt der ganzen Angelegenheit, was dazu geführt hat, dass plötzlich jenseits von bedeutungsperspektivischer Darstellung kirchlicher Würdenträger oder Fürsten, rückte der Mensch des Alltags in den Vordergrund und die Staffage, die Menschen, die religiösen Motive bevölkert haben, waren Leute aus dem Alltag, waren ganz normale Menschen. Also hier fängt an, sich zu manifestieren, was diese ganze bewegende Epoche kennzeichnet, nämlich hört auf, uns anzulügen, wir sind selber welche. Hier realistische ich meine, die könnten um die Ecke sein, ne? Die könnten am Fischmarkt stehen. Wie gesagt, der Mensch hat sich selbst definiert als, hat sich selbstbestimmt, neu selbstbestimmt und sagt, Moment, ich bin eigentlich das Maß aller Dinge. Ich kann als Mensch das Universum messen. Das heißt, alles, was an Mysterien aufgebaut wurde und an metaphysischer Gaunerei, brauche ich überhaupt gar nicht. Plötzlich setzt sich der Mensch selbstbewusst mit der Konzeption von der idealen Stadt auseinander. Also hier neu gelernt die Zentralperspektive, wie soll eigentlich eine Stadt aussehen? Städtebau spielt plötzlich eine Rolle, weil man es visualisieren kann. Und wie gesagt, das auch eine wichtige Erkenntnis, finde ich, das ist das Kirchenschiff von San Lorenzo, gebaut von Brunelleschi. Und was hier für mich, also ich das Bild ist jetzt sogar, also es ist nicht in Farbe, aber ich mag es, es stellt das Schiff am schönsten dar. Was hier klar wird, ist, die neu gelernte Perspektive ermöglicht es den Architekten jetzt auch, ausdrucksstarke Gebäude zu bauen. Hier zum Beispiel alle zentralperspektivisch, alle Linien, alle Perspektivlinien führen zum wichtigsten Punkt, dem Altar. Was ich da ganz lustig finde, wenn ich mir das angucke, was schon oft, na gut, es wurde schon erwähnt, was da passiert ist eigentlich, plötzlich hat sich die Kunst homogenisiert sozusagen, denn die Maler malten Zeug, was aussah wie Architektur, und die Architekten bauten Zeugs, was aussah wie Malerei. Also der Deklick hatte stattgefunden. Und hier, wie gesagt, noch, das sind einige, mit diesem neuen Spielzeugperspektive, die Menschen sind durchgedreht. Natürlich hatten die das war wie 500 Jahre Verstopfung und plötzlich ging es los. Hier passiert nämlich, hier kommt noch was anderes dazu, außer dem großen Augenmerk auf die Architektur und die isometrische Darstellung der Architektur im Hintergrund. Hier findet noch was anderes statt und da nämlich auch. Und hier. Farbperspektive. Plötzlich war klar, dass Gegenstände, die weit entfernt sind, blauer werden und verblauern und verblassen. Und plötzlich konnte man Gegenstände, die nah, man empfindet Gegenstände, die rot, warme Farben haben, als näher, automatisch. Plötzlich war die Farbperspektive erfunden. An der Stelle muss ich jetzt, was mir gerade einfällt, fragen, weiß jemand, warum der Himmel blau ist? Ich meine, das ist eine kurze Exkursion in Farbtheorie. Weiß jemand, warum der Himmel blau ist? Weiß niemand? Es gibt Vermutungen, ja?
Das blaue, kurzwelligere Licht wird von der Atmosphäre reflektiert und deswegen sehen wir den Himmel blau.
Perfekt. Perfekt. Ich habe Kollegen getroffen an der Kunstakademie in Stuttgart, die sagten, weil es sich mehr spiegelt. Nein, einfach weil man es nicht weiß. Ja? Tatsächlich ist es so, das Licht, das wir sehen, das ist jetzt also, was Farbperspektive angeht, relativ, was wir, das geht von, ich habe immer davon geträumt, an so einer Chemikertafel zu stehen und irgendwelche Zahlen drauf zu schreiben, und das mache ich heute, da freue ich mich. Das geht nämlich von 10 hoch 16 bis 10 hoch minus 16 Nanometer. Nanometer. Und was wir sehen, also hier zum Beispiel, da wäre Röntgenstrahlung und da ist kosmische Höhenstrahlung, da ungefähr sind Mikrowellen oder sowas. Also sind wir alle froh, dass wir das nicht sehen müssen, weil wir würden ja alle durchdrehen. Was wir sehen können, ist ganz mini klein, so dieser Abschnitt, so ungefähr von 400 Nanometern bis 800 Nanometern. Wobei das kurzwellige blaue Licht tatsächlich, also alles, was wir sehen können, sehen wir überhaupt, weil Licht kommt von der Sonne. Und das Licht kommt in RGB, also rot, grün und blau, und das war's. Das ist das Prinzip der additiven Farbmischung. Alles zusammen ergibt weiß. Und dann wissen Sie vielleicht auch, warum die Sonne bei uns gelb ist und im Weltall ist sie weiß. Ja, das ist aber ganz, ganz logisch, weil Die Sonne macht RGB, schickt RGB zur Erde. RGB, Rot, Grün und Blau. Rot, Grün und Blau ist weiß. Hier ist die Atmosphäre. In der Atmosphäre bleibt Blau hängen. Dann kommt Grün und Rot an. Additive Farbmischung Grün und Rot ergibt Gelb. A little known fact. Können Sie mal die 30.000 Euro Frage sein. Nein, sowas ist gut für Abendkonversationen. Also wenn jeder will wissen, warum der Himmel blau ist. Und keiner weiß es. Hier ist die Farbperspektive erfunden worden, die Anleihen hat, Bilder dramatisieren zu können, dynamisieren zu können, Methoden, derer sich die Bedeutungsperspektive und die Mittelachsenperspektive auch bedient haben. Im Prinzip, es geht am Schluss immer nur darum, macht das Bild was mit uns, berührt es uns metaphysisch oder nicht? Das ist Leonardo. Im Hintergrund zuckt die Landschaft weg. Lustig, weil die Menschen sahen das jeden Tag, müssen sie ja gesehen haben, die waren nämlich, wie gesagt, was mich vorher auch, was ich erwähnt habe, beschäftigt habe, die Menschen sind ja nicht gegen die Bäume gelaufen, weil sie kein perspektivisches Empfinden hatten, sie konnten es nur nicht darstellen. Warum ich das alles hier nochmal, jetzt komme ich auf diese Höhlenmalerei zurück, ich finde das nämlich, was hat die Menschen, also damals war ja wirklich das ein sehr schwieriges Leben, da braucht man nicht viel Fantasie, es war also wahrscheinlich auch nicht alles da und so. Die hatten also große Sorgen. Was bringt jemanden in dieser ultragefährlichen Zeit dazu, eine Jagdszene abzubilden? Ich glaube, nach kurzem Nachdenken ist klar, es ist wahrscheinlich keine dekorative Tätigkeit gewesen, sodass er sagte, also wir machen das hier schöner jetzt oder so. Sondern viel, viel logischer ist eigentlich, wer Dinge darstellen kann, gewinnt Macht über Dinge. Die Jagd war sehr gefährlich. Also jetzt ist das hier an Auerochse oder sowas. Nur die hatten Mammuts und alles Mögliche. All diese ultragefährlichen Tiere wurden in Darstellungen gefunden, was die Vermutung nahelegt, oder wenn man's mitdenkt, dass der Jäger erstens mal berichten wollte von der Jagd, ist auch klar, die Geschichte erzählen, die Geschichte bannen, nur tatsächlich wichtig, und ich bin Anhänger dieser Theorie, wichtig war, was ich darstellen kann, darüber habe ich Macht gewonnen. Wer sich in die Rolle des Erzählers begibt, wird Beobachter. Das ist wie wenn man beim Horrorfilm die Augen zuhält und hört nur noch zu, dann ist es auch weniger schlimm. Ich denke, das ist so eine Art verwandte. Tatsächlich, es wurde die metaphysische Bedrohung wurde physisch dargestellt, es wurde eine Abbildung geschaffen, dann war der ganze Schrecken weg. Es ist alles nur eine Frage der Perspektive. Ich komme jetzt dazu, was wir heute lernen. Es gibt die erzählerische Perspektive. Also, das hier ist eine Illustration für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Damals rief der Art Director an und sagte, wir brauchen einen Aufmacher für die 1 Wirtschaft. Es geht um Wandelanleihen. Und ich sagte, was ist das? Entschuldigung. Und er sagte, weiß auch ich nicht. Und, aber ich kann Ihnen den Text schicken vom Journalisten aus der Wirtschaft. Ich sagte, bloß nicht. Sagen Sie mir, haben Sie es durchgelesen? Wissen Sie, was es ist? Ja, ich habe es nicht begriffen, aber es ist, man kauft irgendwas und dann kriegt man was anderes irgendwie Jahre später und sowas. Und dann habe ich die ILO gemacht und tatsächlich rief der, die wurde gedruckt, dann tatsächlich rief der Börsenverein, ne, die Frankfurter Börse rief an, und die wollten die ILO dann kaufen und sagten, wir haben noch keine bessere Visualisierung von Wandelanleihen gesehen bisher. Und weder der Art Director noch ich hatten wirklich Ahnung, was es ist. Also das, wie gesagt, nochmal alles eine Frage der Perspektive. Und um Bildmetaphern, was hier, ich sage dazu jetzt Erzählperspektive, wir hatten Bedeutungsperspektive, oder Höhlenperspektive, Bedeutungsperspektive, Mittelachsperspektive, Zentralperspektive, Farbperspektive. Und hier sind wir also bei der Arbeit zu illustrieren, auf der Suche nach Bildmetaphern, einfach um den Blick zu weiten, den Blick der Menschen auf ein komplexes Thema zu weiten. Zu hohe Mieten. Es ist manchmal sehr einfach. Das ist eine Illustration zu hohen Mieten. Man macht die Tür einfach hoch und dann ist es eine Visualisierung dazu. Das hier, ich musste mal Fußballer-Zitate illustrieren und Andreas Möller, den alle noch wahrscheinlich im Ohr haben, sagte, verlieren ist wie gewinnen, nur umgekehrt. Was ultra schwierig ist, weil wenn die Fußballer-Zitate schon so doof sind und self-explaining witzig, dann dazu noch was machen, ist wirklich schwierig. Ich sage, wir sind umgeben von Gegenständen, die wir anders zusammenbauen können, sodass das ein anderer Sinn sich ergibt, dass ein anderer Blick auf Altbekanntes sich ergibt. Es ging um eine Illustration für das Wissen der Versicherungen. Die Versicherungen, die uns versichern, wissen mehr als jeder Geheimdienst über uns, weil jeder die Hosen runterlässt, bevor er sich versichern lässt, ist ja klar. Das kumulierte Wissen der Versicherungen ist komplexer als das jedes Geheimdienstes. Was ist Versicherung? Schutz, Schirm, ganz einfach. Schirm bedeutet Schutz. Dann macht man den Schirm zum Röntgengerät und schon wird der Content klar. Hier zum Dynamisieren, das ist eine Dirk Nowitzki als Illustration, also irgendwie Super Bowl oder wie das heißt. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Basketball, das ist ein entsetzlicher Sport, finde ich. Auf jeden Fall ist der Mann riesengroß und die Illustration hier, die war auch in der Zeitung, war die auch 50 Zentimeter groß oder sowas. Und ich habe dann, und das ist ein Mittel, das man immer benutzen kann, zur Dynamisierung Fluchtlinien erzeugen. Und der Art Director rief an und sagte, das ist die Datei hat es verrissen im E-Mail, das ist oben, ist schief, die ganze Sache. Deswegen, das ist gut so. Und der Text lief dann, also diese Weißfläche, die blieb auch weiß. Wie gesagt, der neue Blick auf Altbekanntes ist was, worüber ich heute sprechen wollte. Das ist tatsächlich ermöglicht worden, indem vor 700 Jahren, sind es 700? 700, ja? 650 Jahren, die Menschen gewagt haben, die ehrenen Gesetze der Kirche abzulegen und zu sagen, nein, wir wollen es selber machen. Hier, es ist alles eine Frage der Perspektive. Es ist oft so einfach, verschiedene Elemente einfach zu versetzen und das ist zu viele Hausaufgaben. Too much homework. Wir gehen heute virtuos damit um, mit Perspektiven zu spielen. Wir können in Illustrationen inhaltlich aufladen und spielen mit der Dreidimensionalität oder mit der zweidimensionalen Darstellung davon. Wir haben die Spannung entdeckt zwischen dem, was wir dreidimensional erleben und dem, was wir zweidimensional abbilden. Und wir können noch Varianten hinzufügen. Das habe ich reingemacht, weil ich finde, alles, was Brunelleschi gemacht hat, ist das. Das ist von Christoph Niemann übrigens, diese Illustration. Die hier auch, und damit würde ich gerne schließen. Ich finde, wichtig ist, Perspektive abschließend, setzt Dinge in Relation und jenseits von Bedeutungsperspektive, erlaubt sie den Menschen, selbstbestimmt die Welt um ihn herum zu messen, einzuordnen und damit umzugehen, damit selbstbewusst umzugehen. Und diese neue Fähigkeit, dreidimensionales Erleben, zweidimensional abbilden zu können, hat den Menschen geholfen, die mittelalterlichen Fesseln abzulegen. Und vor allen Dingen ab dieser Erkenntnis, ab dieser gelernten Erkenntnis, war es auch allen metaphysischen Gaunern schwieriger, irgendwas zu erzählen, das man nicht mehr nachvollziehen konnte. Denn Denn es war klar, der Mensch war wie zum Maß aller Dinge geworden. Es war ihm möglich, die Welt zu messen, alle Gegenstände auf der Welt in Relation zueinander zu setzen. Und das hat eigentlich, das ist eine schöne Angelegenheit, in Gang gesetzt, was bis heute andauert, nämlich das Rückzugsgefecht der großen Kirchen. Weil man kann uns keine Angst mehr machen. Der moderne Mensch begann 1425. Mit anderen Worten, wir können mit unserem Gehirn machen, was wir wollen. Vielen Dank. War ich zu kurz?
Nee, wunderbar. Herzlichen Dank. Ich verändere mal die Perspektive. Mehr Licht, oder?
Mehr Licht?
Mehr Licht.
Aber es war doch gemütlich, oder?
Ja, es war sehr gemütlich. Das war jetzt viel Licht, ne?
Zu viel Licht,
ne? Ah, zack.
Ich kann
schon passiert.
Darf ich vorgreifen, Herr Doktor, Professor Dr. Friedrich? Ich will mir gerne bei Massaggio widersprechen.
Ja, noch nicht. Das kommt noch. Nein, erstmal Gelegenheit für Sie alle, den guten Thilo Rothacker ein bisschen zu befragen, zu seinen Perspektiven auf die Perspektive. Haben Sie was zum Nachfassen? Wollen Sie mehr wissen? Wollen Sie es vertiefen? Oder wollen
Bitte?
Sie... Herr Ruhe, ja. Wie konnte man bauen, ohne die perspektivische Darstellung schon zu haben?
Das ist das große Mysterium. Ich frage mich das jeden Tag. Denn das ist, sehen Sie, die Gotik, gut, in der Romanik waren die Kirchen Wehrkirchen ohne große Fenster, das war damals noch technisch noch nicht möglich. Die Gotik allerdings, das waren Baumeister, die hatten entdeckt, dass man das gesamte Gewicht des Gebäudes auf Querstreben verteilen kann. Die waren aber nicht imstande, das Ding, was sie gebaut hatten, dann darzustellen. Ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich denke, anknüpfend daran, was ich vorher gesagt habe, die Leute waren damals nicht doof. Die hatten nur ganz andere Prioritäten in der Visualisierung. Ganz andere Prioritäten. Wer denn die Kathedrale von Chartres erbaut hat, hatte die Pläne und war stolz darauf und hat sie im wirklichen Leben erlebt, zumindest auch der Letzte, der die Kelle dann hingelegt hat. Aber er konnte kein Bild davon machen, konnte er nicht. Ich weiß nicht, wie es ging. Wobei die Römer, ich hatte vorher erwähnt, man kennt perspektivische Darstellungen aus dem alten Rom, in den Villen von Pompeji, was anderes ist ja nicht übrig geblieben. Man darf darauf vertrauen, dass die Römer Kenntnisse hatten, die in den Dark Ages verloren gingen und dann erst 1425 wieder entdeckt wurden. Mir selbst unbegreiflich, ich weiß es nicht. Denn wer ein Haus baut, jeder Kommunikation im Raum Mensch muss heute visualisieren, wo diese blöden Sofas hinkommen, weil sonst kauft es der Kunde nicht. Ich weiß es nicht.
Also die erste Schrift über Perspektive hat angeblich ein gewisser Agathachos geschrieben. Das war ein oller Grieche und das war vor der Zeitenwende, vor Jesus. Nur die Darstellung damals sind weitgehend verloren und das Wissen ist verloren gegangen. Das ist etwas, was, glaube ich, uns immer ein bisschen widerspricht anzuerkennen. Wir glauben immer, kulturelle Entwicklung sei sozusagen ein stetiges Anwachsen. Ja, das ist natürlich nicht. Das ist ein Kommen und Gehen. Vor etwa 6000 Jahren waren indische Chirurgen in der Lage, erfolgreich Hirntumore zu operieren. Ich wäre jetzt auch nicht gern dabei gewesen, aber sei es drum. Es gibt Belege dafür, dass denen das gelungen ist.
Es gibt auch keine zufriedenen Kunden mehr.
Es gibt auch keine zufriedenen Kunden mehr. Aber ich glaube, wir machen das noch nicht so lange. Ne? Und wir haben dieses Wissen, das es da mal wohl gab, wie man so etwas erfolgreich tut, nicht überliefert, haben es nicht weitergegeben, wir haben es verloren. Ja? Und mussten es uns dann eben wieder neu erobern. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich typischer Vorgang in der Kultur und das wird womöglich hier auch so gewesen sein. Ja.
Volker, da ist eine Frage.
Ja, ja. Ich hören Sie die in der Eifel und kennen Sie die Georgskirche?
Ja.
Wie würden Sie die Zeichnung dort einschätzen? Da ist ja alles im
Das Fresko.
Wie?
Ist ein Fresko, oder? Ich war da einmal drin und neben mir stand Dietmar Hennecker, ich konnte mich nicht konzentrieren.
Das ist ein schöner Ort, eine ganz romanische Ehe.
Ja.
Und da sind Fresken drin und da ist ein Schleier praktisch davor gehängt.
Und
Lazarus zum Beispiel, es sind Wunder dargestellt, Heilungen.
Oh, das habe ich gar nicht vor Augen.
Das ist hinter einem Schleier passiert und das ist eindeutig erkennbar, dass das
Der Schleier ist gemalt oder der Schleier hängt davor? Der ist gemalt.
Das ist gemalt,
ja. Ah, dann ist es. Dann würde ich sagen, also ich habe es jetzt wirklich gerade nicht vor Augen. Wie gesagt, ich war einmal drin. Vielleicht ist das dann ein Special Effekt.
Es wird auch als einmalig praktisch verkauft und die hier reichen auch deshalb Weltkultur.
Nee, ich würde, ich gehe morgen hin, ich habe morgen Zeit.
Ich wiederhole mal die Frage fürs Band kurz, damit die den Vortrag im Nachhinein anhören, dann auch noch was von haben. Also Ihre Frage war nach einer Darstellung in der St. Georg-Kirche auf der Reichenau, da sehe man schon Faltenwurf auf den Fresken und so weiter. Gut, Herr Rothager wird es morgen überprüfen und im nächsten Vortrag über Perspektive klären. Sie haben eine Frage.
Dann freue ich mich.
Ich kann überhaupt nicht zeichnen, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich nicht weiß, dass man da nicht drauf kommt. Das ist ja fast unglaublich. Kann es vielleicht auch sein, dass es verboten war, dass man das, was Gott geschaffen hat, nicht realistisch hier zu zeichnen hat, wenn das irgendwie aus solchen Gründen nicht gemacht hat? Also,
Das ist nicht zu vermuten.
Nochmal fürs Band, Tilo. Die Frage ist, ja. Kann es daran liegen, dass irgendwelche Verbote verhindert haben, dass man perspektivisch darstellt, Verbote aus religiösen Gründen, Gott darf man sozusagen zeichnerisch nicht ins Handwerk pfuschen?
Ja, nein, ich fürchte, damals, wie ich vorher schon gesagt habe, waren die Prioritäten einfach ganz andere, wenn es dazu kam, den Pinsel zu schwingen. Und hier zum Beispiel dieses fürstliche Bankett, den würde man heute feuern, würde man nicht mal die E-Mail-Eingang bestätigen. Also das ist einfach, der hat es ja versucht. Es ist tatsächlich, was uns heute natürlich und einfach vor. Diese Darstellung wirkt auf uns unrealistisch und kindlich. Das heißt aber wirklich nicht, dass die Leute damals doof waren. Die hatten. Hier ist ein ganz klassisches Beispiel für Bedeutungsperspektive, alle Elemente des Bildes für die realistische Darstellung nach damaligem Maßstab waren drauf. Also da ist die Ritterburg und da sind alle eingeladenen Gäste und die essen was. Und die Farben sind geschmackvoll. Also da muss man sagen, es ist also insgesamt ein schönes Bilderlebnis. Nur die Perspektive ist, also wenn der Mann nicht volltrunken war, dann was passiert denn da oben? Das ist da entgleist eben komplett die Darstellung. Die konnten es nicht. Die waren darin ungeübt. Wir würden heute ein Bild in Bedeutung, ein bedeutungsperspektivisches Bild in der Tageszeitung, würde uns verstören. Das wäre, gut, wir haben eine Historie. Wir haben schon Collagen gesehen. Also das würde uns anmuten, wie eine, würde sagen, Collage. Nur, das muss man ja mal erfinden. Als Max Ernst kollagiert hat, da gab es davor keine Collage. Und das hat die Menschen um ein visuelles Erlebnis bereichert. Danach konnten sie Collage. Das ist alles, Kulturgeschichte ist, eins kommt zum anderen, ist mal wieder ein Loch. Und dann gräbt man es wieder aus und eins kommt zum anderen. Wir bilden uns ein, wir könnten jetzt alles. Was soll noch kommen? Wir haben 3D-Programme, Wireframes, Texturen, wir können die Realität besser darstellen, als sie tatsächlich existiert. Die Menschen kaufen sich heute Digitalkameras mit 75.000 Megapixel. Das ist, wenn man sich die Bilder anguckt, die sehen nicht aus wie die Realität. Wir sind schon drüber raus. Das ist wie ein Rechtsradikaler, der so rechts ist, dass er links wieder rauskommt. Also wir haben Kameras, die machen Bilder, die sind so gut, dass die nicht mehr so aussehen wie das, was wir sehen. Also wir überholen uns auf unserer eigenen Überholspur sozusagen. Nur die konnten es nicht. Sonst hätten sie es gemacht. Wie? Ja, klar. Ich meine, gucken Sie sich mal die Tür an. Wenn das Ihre kleine Schwester macht, dann sagst du, ja, komm, machen wir nochmal.
Aber der Kopf ab ist schön.
Ja.
Nun denn. Haben Sie noch eine Frage? Dann danke ich Thilo Rothacke für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen an diesem sonnigen Abend. Vielleicht wechseln Sie noch den Ort und die Perspektive heute Abend. Nächste Woche kommt die Reihe zu Ihrem Abschluss. Da werden Sie was über die Idee der Schrift erfahren. Und ich versuche Ihnen darüber was zu erzählen. Viel Vergnügen heute Abend noch und danke. Tschüss.